Diese Folge wird dir präsentiert von Ono Co-Driver. Dein smarter Begleiter auf der Straße für Warnung vor Blitzern und Gefahrenstellen. Ja, liebe Leute, es ist keine WM, keine EM und trotzdem gibt es einen Luppen-Spezial. Wir haben es vor der Jahreswende, vor dem Jahreswechsel angekündigt, dass Toni eine Pause macht. Und die hat er jetzt angetreten, den gelben Schein eingereicht. Wir haben aber auch gesagt, wir machen hier trotzdem weiter, wir halten die Stellung. Und das machen wir hiermit. Wir sind wieder zurück mit einer Spezialfolge. Und wir denken, wir kriegen das auch ohne Toni ganz gut hin und freuen uns natürlich über jeden, der hier neu dazukommt, über jeden, der bleibt. Und die Luppengemeinde wird zusammenhalten, sie wird weiter wachsen und sie wird weiter zusammenhalten. Darüber freuen wir uns. Und ich hoffe, ihr freut euch über das, was hier in den nächsten Wochen kommt. Wir werden ein paar Speziale sozusagen machen, haben gut was vorbereitet, haben Bock drauf. Denn wir haben uns gefragt, was können wir denn mal gut ohne Toni machen und worauf hat er denn gar keinen Bock? Und das waren zwei Sachen, das wisst ihr ja alle. Das ist Reisen und Fußballtradition, Fußballromantik. Und damit haben wir uns jetzt schon mal für die erste Folge intensiv auseinandergesetzt, werden uns das aber auch die nächsten Folgen zur Brust nehmen und ich habe da, wie gesagt, richtig Bock drauf und freue mich auf alles, was kommt. Lass anfangen.
Episode 1, die Fußballkneipe.
Kann man nicht einen leichten Heben über den Doppelbrüher weg?
Einfach mal lupen!
Wenn ich den Begriff Fußballkneipe höre, denke ich sofort an das St. Georgsfeld 13 in Greifswald. Da ist nämlich der Blau-Weiß Greifswald zu Hause und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich meine, ich bin jetzt 33, das heißt, man kann auch schon ein Stück weiter zurückdenken und das tue ich hiermit sehr gerne, denn als ich und ja auch Toni, wir wollen ihn gar nicht so viel erwähnen, noch sehr klein waren, hat unser Vater, Roland, alle kennen ihn ja hier auch, bei Blau-Weiß Greifswald gespielt. Und das waren meist so Samstage, wo die Spiele um 13 Uhr begonnen haben. Und da haben wir natürlich zugeschaut, haben drumherum ein bisschen selbst gekickt. Aber was dann immer das Wichtigste war, war nach dem Spiel. Und das war nicht nach dem Spiel in der Kabine, sondern nach dem Spiel in der Fußballkneipe. Die besaß der Blau-Weiß Greifswald natürlich auch. Und da saßen wir pünktlich 15.30 Uhr zum Anpfiff der Bundesliga am Tisch, haben unsere Apfelschorle bekommen, was die Herren der ersten Mannschaft vom Blau-Weiß Greifswald bekommen haben. Kann sich jeder denken, natürlich ein frisch gezapftes. Und dann war Fußball-Bundesliga angesagt und das war für uns jedes Wochenende das Gleiche, jeder Samstag. Und das war für uns richtig, richtig schön. Wir konnten wirklich ja die ganze Kneipe auch sozusagen als Kinder schon auseinandernehmen, sind da rumgeturnt, haben Fußball geschaut. Und mit diesem Fußballspiel um 15.30 Uhr, was dann ja auch irgendwann um 17.30 Uhr vorbei war, war der Tag in der Kneipe natürlich noch nicht vorbei, denn man blieb natürlich noch länger. Die Männer haben zusammengesessen und wir Kinder haben da auch unseren Abend verbracht. Und so sahen sehr viele Samstage aus und das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen. Man hat gemerkt, auch was diese Kneipe für die Jungs, für die Mannschaft, aber auch für die Leute drumherum, die da waren, für den Opa Horst und Opa Eckert, die dann da auch natürlich saßen, was das für die bedeutet hat. Und wir wurden Woche für Woche größer und auch die Bedeutung der Kneipe nahm für uns zu. Und da spreche ich nicht von Bier oder Alkohol, sondern Fußball war irgendwie auch Kneipe. Ja, und heute wollen wir uns dem Thema Kneipe widmen und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit zwei Tobis heute. Den einen, Tobi Baukage, kennen wir schon, Produzent und Freund von uns, von Studio Bummens, und Tobi Ahrens. Tobi, sag mal kurz, was du denn hier machst.
Ja, grüß dich Felix, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Tobi, ich bin Redakteur bei Elf Freunde im normalen Leben und erkläre meistens den Menschen, was der Fußball mit ihnen macht. Und wenn ich davon noch nicht genug habe, dann helfe ich ein bisschen bei Copa TS, denn Tommy ist ja auch so ein Fußballromantiker und kann so wunderbar erklären, was die Magie des Fußballs ausmacht.
Ja, du sagst schon, Fußballromantik. Wir waren am Wochenende unterwegs an verschiedenen Orten, du in München, ich mit dem anderen Tobi in Berlin in der Abseitsfalle. Und ich würde sagen, Tobi, wir haben da einen schönen Samstagnachmittag verbracht und lass uns doch gerne mal reinhören, oder?
Los geht's. So Felix, jetzt sind wir da, wo wir diese besondere Serie, die wir jetzt machen, anfangen wollen.
Ja, wir sind in der Abseitsfalle und jetzt kommt gerade Bier hier auf den Tisch, also auch standesgemäß. Und wir werden heute hier in der Abseitsfalle, in der Union Kultkneipe, obwohl Kult mögen sie nicht das Wort bei Union, aber in der Union Kneipe, werden wir uns das Spiel Heidenheim gegen Union anschauen, Samstag 15:30 Uhr, auch das traditionelle Uhrzeit. Und wollen mal schauen, was hier los ist. Ich war tatsächlich selber noch nicht hier, das heißt, es wird auch mal Zeit, die Stimmung hier so ein bisschen mitzunehmen und mal gucken, mit ein paar Leuten sprechen, was denn dieses Haus, dieser Raum hier bedeutet.
Also die Abseitsfalle liegt direkt hinter der alten Försterei in der Hämmerlingstraße und ja, es ist eine relativ große Kneipe, ne? Es sind bestimmt 20, 30 Tische. Sieht ein bisschen aus wie ein englischer Pub, finde ich, vom Mobiliar her. Hier sind eine ganze Menge Plätze, sind reserviert, stehen Schildchen drauf, bei uns stand auch ein reserviertes Schildchen drauf. Erinnerst du dich irgendwie an diesen Ort ein bisschen zumindest? Also selbst wenn du noch nicht da warst, aber welche Rolle der so gespielt hat?
Ja, obwohl ich nicht hier war, die Abseitshalle war immer ein Begriff. Man wusste, dass hier die Leute zusammenkommen, die Unioner, um sich hier die Spiele anzuschauen, um auch gemeinsam zu feiern, ob es Weihnachtsfeiern sind, Versammlungen oder sonst was. Die Fans treffen sich hier. Das ist ein heiliger Ort und das spürt man irgendwie auch, wenn man hier reinkommt. Man sieht es auch an den Wänden, Trikots und so weiter. Das ist schon auch besonders hier zu sein. Ich war hier nebenan, es war die frühere Geschäftsstelle vom Nachwuchs. Auch in der Zeit, wo ich da mal meine Co-Trainerphase ausprobiert habe, war hier noch die Geschäftsstelle. Das heißt, ich kenne zumindest das Haus daneben, weiß aber, was diese Abseitsfalle hier bedeutet und ist auf jeden Fall jedem Unioner und jedem, der auch hier gespielt hat, ein Begriff.
Ja, hier füllen sich langsam die Plätze und vielleicht schalten wir mal ganz kurz nach München.
Unbedingt.
Ja, liebe Grüße aus München. Wir sind heute im Stadion an der Schlanzheimer Straße, eine der berühmtesten Fußballkneipen wahrscheinlich in ganz Deutschland. Holle, der Wirt, steht gerade an der Tür und weist den Gästen, die noch reinkommen, eine Viertelstunde vor Schluss, die allerletzten Plätze zu, denn hier ist nahezu alles belegt, so wie fast jedes Wochenende. Hier ist jedes Mal die Hölle los. Die Kneipe an sich relativ groß. Ich würde sagen, so 100 Leute sind heute hier, eine Viertelstunde vor Anpfiff. Ein paar letzte Plätze sind noch frei. Ganz hinten sehe ich, das sieht aus wie die alten Sitzplätze aus der Allianz Arena, diese grauen, die wurden hier wohl scheinbar installiert. Da sind noch ein, zwei Plätze frei, ansonsten alles bis auf den letzten Platz belegt, eine Viertelstunde vor Anfang. Die Kneipe an sich, ja, wirkt gar nicht so urig, gar nicht so klebrig, bierig, wie man sich das möglicherweise sonst vorstellt, sondern eher kultig im besten Sinne. Also hier sind Trikots von Ulrich Tafazofer vom VfL Osnabrück. Da ist, glaube ich, ein altes Sky-Jackett von Alex Meyer aufgehangen. Ich sehe Trikots vom Stuttgarter Kickers, von Mats Hummels, ein Deutschland-Trikot. Hier auch ein Trikot von Miro Klose, was eingerahmt wurde. Originales Trikot scheinbar aus seinem Spiel gegen Australien bei der WM 2010. Und jede Menge Schals und Wimpel natürlich. Also wie ein kleines Fußballmuseum sieht es hier aus. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den wunderbaren Fußballnachmittag.
Ja, starke Schalte, Tobi. Also da hängen ja echt eine ganze Spanne an Trikots. Also von Tafazofer, was er angesprochen hat, sofort den Namen im Kopf. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich zweite oder dritte Liga gegen den gespielt habe. Das war auch ein unangenehmer Gegenspieler. Von Mats Hummels Deutschland-Trikot. Das ist schon eine große Spannweite.
Ja, ich habe auf der einen Seite habe ich gesehen, altes SV Meppen-Trikot mit Behrensen-Werbung. Das habe nicht mal ich im Schrank. Ich war echt neidisch.
Ja, krass. Was hatten wir in der Abseitsfalle? War nur Union-Trikots, klar.
War nur Union-Trikots. Also erstmal mussten wir jetzt Jesse ja kennenlernen, ne?
Ja.
Und Jesse war sozusagen die Chefin des Hauses, weil der Micha, der eigentliche Eigentümer und Geschäftsführer von der Abseitsfalle, der lag mit Lungenentzündung im Bett und hat dann sozusagen seine beste Vertretung geschickt, Jesse.
Aber man muss sagen, von dem Micha hätten wir eh nicht lange was gehabt, ne? Der hat ja vorher schon gesagt, der haut immer ab, wenn das Spiel losgeht.
Der macht's genau wie ihr. Der hat keinen Bock auf so viele Leute beim Fußball gucken. Das ist ein bisschen wie mit dir im Stadion rumhängen. Ja. Da hast du auch keinen Bock zu quatschen. sondern Micha hatte im Vorgespräch schon gesagt, dass wenn das Spiel anfängt, dann geht er schön nach Hause und guckst da in Ruhe. So wie er es mit allen Auswärtsspielen macht. Man muss dazu sagen, die Abseitsfalle ist halt direkt am Stadion. Das heißt, die machen auch bei den ganzen Heimspielen das Ganze drumherum, Bierausschank und so weiter. Also die haben da eine Menge zu tun. Für die sind Auswärtsspiele eher so die entspannte Variante. Aber so mussten wir erstmal jetzt Jessie kennenlernen und sie ist die gute Seele des Hauses, würde ich mal sagen. Die hat uns wirklich wahnsinnig herzlich empfangen und uns erzählt, wie es in der Abseitsfalle so läuft.
Ich bin die Jessie, arbeite jetzt seit über 20 Jahren hier und arbeite hinterm Tresen und sowohl auch im Außenbereich für die ganzen Bierstände. Einen Grillstand haben wir auch noch an Spieltagen. Ja, bin eigentlich für jedermann da.
Du leitest das Team auch, ne? Oder sozusagen?
Also hier heute eigentlich gar, wir leiten uns zusammen alle.
Das ist ja super.
Ja, weil wir sind schon so viele Jahre hier zusammen. Ja. Katrin, Patricia, ich. Ja, wir sind ein bisschen eingeschworen, das Team.
Und passt ja zur Union, ne? Ist
ja,
also,
ja, absolut. Die
Gemeinschaft ist überall da.
Ja, kleine Familie hier. Mhm. Früher war es Union-Treff auf dem Gelände direkt. Da, wo jetzt die Trainingsplätze vorm Stadion sind.
Also direkt hier hinter oder auf deiner
genau,
Seite?
Also, nee, bei uns auf der Seite. Okay. Genau.
Bist du Köpenickerin?
Tatsächlich nicht. Ich bin damals 2008 hergezogen. Mhm. Aber mein Vater hat hier damals angefangen, als Koch zu arbeiten.
Im Treff?
Nee, direkt in den Kantinen von Union direkt damals. Mhm. Und somit hat eins und andere ergeben.
Und dann hast du angefangen im Treff?
Nee, im Treff, da war ich einfach noch zu klein. Nee,
Nee, aber bist du schon mit rumgelaufen, oder? Also
ja.
Ich kenne das auch, als ja. Früher der Vater irgendwo gespielt hat, dann danach noch in der Kneipe
ja.
War, dann
erst sind wir auch. Kopf aufgeschlagen auch.
Ja, genau, unter dem Tisch rumgekrabbelt,
ja,
ne?
Kennt man schon, ja. Ja, ist halt wirklich so wie Familie.
Und es hat dann als Vereinsheim eigentlich dann auch angefangen, oder?
Ja, also hier waren ja auch früher auch die Mitgliederversammlungen, wo es noch im kleinen Rahmen gehalten war. Ja, ist ja jetzt gar nicht mehr umsetzbar. Bei der Mitgliederanzahl, das kriegen wir nicht gestimmt. Nee, das stimmt.
Und dann macht ihr sowohl quasi Kneipenbetrieb zum Spieltag, auch Heimspiel und dann auch den ganzen Außenbereich. Also sozusagen vorm Stadion. Also
genau.
Macht ihr 2-3 Bierwagen, ne?
Na, 5 Bierwagen und ein Grillstand.
Okay. Also beim Heimspiel läuft es wahrscheinlich anders, aber beim Auswärtsspiel, wie läuft da so ein normaler Tag bei euch ab?
Mittags machen wir im Durchschnitt auf um 11, 12 ja, und 15, 30. Wenn Spielbeginn ist, haben wir eine Stunde vorher, müssen unsere reservierten Plätze anwesend sein. Sonst nehmen wir die Reservierung natürlich runter.
Und wie viele von den Tischen sind jetzt so wirklich so Stammkundschaft? Also habt ihr so 50, 60 Leute, die eigentlich immer hier sind?
Sind immer dieselben. Also sehr viele, die dann aber auch mal Besuch mitbringen oder so. Aber die sind halt überwiegend immer die gleichen.
Aber einen Wimpel
halt
habe ich noch nicht gesehen.
Die nicht mehr mitfahren. Nee, das kommt nachher noch. Ein
Ball die bringen schon ihre Wimpel
also, oder eine Spardose kommt auf den Tisch. Jeder, der flucht, der muss Geld reinschmeißen.
Und was gibt's bei euch sonst? Gibt's sonst noch irgendwelche Rituale oder irgendwelche Besonderheiten?
Nee, also wetterabhängig ist es bei uns, was wir zu essen anbieten. Mhm. Zu den Sommermonaten haben wir draußen auf dem Hof einen Grillstand. Kriegen sie frisch gegrillte Sachen. So an normalen Tagen normale Küche. Wir haben immer nur 3 oder 4 Gerichte. Weil
also
zu viel kann. Auswahl ist
Chili
dann auch
Concane.
Einfach.
Was haben
genau.
Käselauch? Nee.
Käselauchsuppe, genau. Currywurst
Schnitzel,
mit Pommes.
Pommes.
Wir haben schon so
drauf.
Viele Sachen
ja, also.
Angeboten, aber Currywurst Pommes ist halt immer wieder der Renner.
Boah,
also halt auch ein üppiger Teller. Also
war schon zu viel Angebot.
Schön nicht entscheiden.
Ja.
Und dann wird ab wann? Ich sehe, die ersten Biere sind schon offen. Wir haben,
klar, die Uhrzeit
ist
zweistellig.
Wir haben ja schon fast 2. Ja, eben wollte ich gerade sagen, die Uhrzeit ist zweistellig. Aber es ist alles Berliner Pilsener natürlich, oder?
Ja, wir bieten aber unter anderem auch Krombacher Pilz, Krombacher Weizen und Krombacher Dunkel vom Fass an.
Ah, sehr gut.
Außer zu Heimspieltagen.
Warum?
Da haben wir nur Berliner
bei
und Weizen haben wir dann.
Okay.
Ja, weil wir dann alles umstecken,
Und
weil
dann
halt
hängen
Berliner.
Doch, dann hängen doch immer so Puschel auf den Zapfhahn, ne? Oder wie ist das? Oder so kenne ich das.
Früher mal. Ja. Aber dadurch, dass dann irgendwelche dann immer daran rumgespielt haben. Also, naja.
Oh,
genauso wie mit
Köln
Bierdeckel auch. Zerreißen auf dem Tisch, weil so alle.
Wenn nervös sind, ja klar.
Was da manchmal an Häufchen so zusammenkommt bei Auswärtsübertragung, wenn das so spannend ist. Wenn die Spiele spannend sind.
Dann könnt ihr es nachher abmessen an den Häufchen der.
Ja,
der
war Bierdeckel. Aufregend wahrscheinlich. Dann denken wir uns immer. Ja.
Jetzt habe ich erzählt, wir machen so ein bisschen diese Folge über die Bedeutung der Fußballkneipe und dass es auch ein Ort ist, der viele, wo die Leute zusammenkommen, wo auch sozusagen ein bisschen Familie ist und so.
Ja, ist halt wirklich wie eine Familie, wo man sich schon über 20 Jahre kennt, wo man auch einen Partner kennenlernt.
Gibt es ein paar?
Ja, na,
wir, nicht nur hinterm Tresen, sondern
ja,
auch.
Ja, also hinterm Tresen Tatsache auch, ja. Auch schon verheiratet mittlerweile. Ja, trifft sich halt alles irgendwo mal zusammen. Ich früher bin ja selbst auch auswärts gefahren, wo noch keine Kinder anwesend waren. Ja, ist halt aber auch schon ein paar Jahre her. Nee, mein Mann, der fährt halt ab und zu mal. Wenn die Kinder abgedeckelt sind, dann ja. Ja, also selbst ich, wo ich schwanger war, musste dann auch im Krankenhaus mit Fiebern, Tatsache. Ja, das ist halt so ein Stück Leben, was dazu gehört.
Ja, klar.
Absolut.
Sag mal, und wie in jeder guten Fußballkneipe hängen natürlich eine ganze Menge Sachen an der Wand.
Ja.
Kannst du da mal erzählen, was da so alles hängt? Oder zumindest mal beschreiben.
Viele alte Trikots. Ja. Wir haben einen, der sich darum kümmert, der auch der so Unioner ist, der kümmert sich darum, dass halt Trikots mal getauscht werden oder wenn das schief hängt, weil durch das Kloppen an der Wände manchmal, wenn die da so eifrig mitfeiern und jubeln, dann kann dann halt auch mal ein Loch in der Decke entstehen. Ja, das war beim Aufstieg ist halt viel.
Ist das zum Aufstieg das Loch in der Decke?
Ja,
also wir sehen hier ein Loch in der Decke,
ja,
und ein bisschen weiter von
unserem
Tisch.
Die sind ja auch nicht gerade hoch, die Decken, ne?
Nee, das stimmt.
Und da ist die Freude dann halt manchmal
so ein ordentlicher Kopf, der da durchgegangen ist.
Wo dann mal vor jubelnden Tisch oder mehr oder weniger ein Stuhl dann liegt. Ja. Aber das gehört dazu. Solange kein Personenschaden entsteht, dann sind halt alles Gegenstände, die man dann auch reparieren kann oder erneuern, ersetzen, wie auch immer.
Ja, kann man schon mal so konstatieren, ne? Wenn kein Personenschaden passiert, ist das ein ganz guter Abend.
Ja, und sie hat mir tatsächlich danach noch ein Video geschickt. Also an diesem Aufstiegsabend ist wirklich die Hölle los gewesen und da hat es mächtig gescheppert. Die Stimmung war natürlich unglaublich in der Abseitsfalle. Du warst...
Ja, ich war auf dem Platz, da habe ich nicht viel mehr von mitbekommen, was da in der Falle passiert ist.
Auf jeden Fall war noch ein bisschen Zeit bis zum Anpfiff, es füllte sich so langsam und wir haben dann noch eine weitere Bekanntschaft gemacht, das war erster Stammgast, den wir getroffen haben, nämlich Helga.
Helga wurde uns auch empfohlen da von den Leuten, die haben ja natürlich mitbekommen, was wir da so ein bisschen machen mit unseren Mikros und so weiter und dann hat gesagt, mit Helga, mit der müsst ihr sprechen.
Ihr müsst mit Helga sprechen und Helga saß hinter uns mit einer Reihe von Freunden, die sie die Meute genannt hat. Hier kommt Helga.
Also du bist Helga, ne?
Ich bin die Helga, ja. Seit 40 Jahren gehe ich zur Union. Habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. Seit 94, wo es uns besonders mies ging, sind mein Mann und ich Mitglied bei Union geworden. Und ja.
Ihr seid Mitglied in der Krise geworden sozusagen.
Ja, die durch die Hölle ging. So war ja auch der Schal, ne?
Ja, genau.
Und in diese Abseitsfalle, oh Gott, früher waren ja hier auch die Fantreffen, ne? Da waren wir auch. Und da war es noch eine Raucherkneipe. Wir sind ja eigentlich sind wir ja immer zu den Auswärtsspielen gefahren. Seitdem Georgi Vassiljev, seitdem wir aufgestiegen sind, da hat mein Mann damals gesagt, wir müssen die Mannschaft unterstützen, ne? Wie man das immer so sagt, und fährt mit. Wir sind sonst wohin mitgefahren. Ne? Saarbrücken war das weiteste, ne? Und Burghausen. Also es war eine tolle Zeit, muss ich schon sagen. Und auch genauso hier Relegation, ne? Aalen, wo wir es nicht geschafft haben und. Ja, also das war schon Osnabrück, ne? Mit dem Zug hin und zurück nach Osnabrück, ja. Das war schon, also da haben wir schon einiges durch in den 40 Jahren, muss ich sagen. Seit dem Spiel, wo wir gegen Hertha in der zweiten Liga gewonnen haben, danach war hier
Pflichttermin.
Ja, das war damals schon war irre. Mein Mann ist vor 15 Jahren verstorben, der mich eigentlich zum Fußball hergebracht hat. Ne? Also ich war nie Fußball. Ja. Und jetzt nur Fußball. Nicht nur, aber sehr viel. Ja. Und er ist mit seinem Papa 51 mal mitgegangen, weiß ich, was früher so, ne? Ja. Und so ist das Tradition, ne? Jetzt gehe ich immer noch für ihn. Wir sind immer ins Trainingslager. Ich fahre ja auch schon seit, weiß ich was, Zypern war das erste Trainingslager mit Wasiljew, ne? Und da bin ich jedes Jahr, sind wir jedes Jahr mitgefahren. Das war für uns Fußball.
Sind da immer viele Leute dabei.
Pass mal auf, Fußball und Urlaub. Ja? Du hast doch mal was anderes gesehen. Und ich meine, dann haben wir mal Pause gemacht. Das war bei manchen Trainern sind wir nicht gefahren. Aber dann, ja, jedenfalls sind wir fast immer im Winter. Und dann auch teilweise im Sommer. Und jetzt ist es so, dass wir immer im Winter gefahren sind. Mein jetziger Partner. Und der mit musste mit Fußball, ne? Ist klar.
Aber der war gar kein Fußballfan. Den hast du zum Fußball jetzt gebracht.
Entweder Mitglied. Super. Ja, sonst hätten wir ja gar keine Dauerkarte gekriegt. Der hat noch im letzten Poeng eine Dauerkarte bekommen.
Okay. Ja. Ah, toll. Und sag mal, wenn du jetzt hier regelmäßig herkommst, kennst du hier die meisten Leute und Gesichter?
Sehr viele. Aber es kommen auch immer wieder neue. Es sterben welche weg. Ja. Es ist traurig. Aber und es kommen auch, ja, es kommt Hund und Katze mit. Eine Katze nicht, aber Hund auch. Also ich meine nicht immer, aber es ist schon, doch, ich muss sagen, es ist, man grüßt sich. Das ist ja auch, wie man immer so sagt, du gehst, ich gehe zur Union, ne? Was ist das? Ich gehe, das versteht mein Partner jetzt nicht so, ich gehe nicht nur zum Fußball. Ich treffe Leute, ich gehe zum Quatschen, ja? Das, was man auch macht. Man sieht wieder seine Fußballfans oder Freunde, wie du auch immer willst. Das ist es. Das ist
aber ins Stadion geht ja auch immer, ne? Also ins beide Dauerkarten.
Ja. Aber wir sehen uns immer hier. Wir kennen hier so einige. Wir kennen uns noch, ja, wir haben auch manchmal anders in einer anderen Konstellation am Tisch gesessen. Naja, tut sich dann immer ein bisschen verschieben. Aber alles ist gut. Alles ist gut.
Super.
So.
Vielen, vielen Dank.
Machen wir jetzt. Ja, mach ein bisschen Podcast, Fernsehen. Gut zu tun.
Was macht die Familie?
Alle gut, alle
was
gut.
Was macht auch. Die Mütter? Der oder die?
Zwei, ich habe beides.
Du hast doch.
Große ist ein Mädchen und der Kleine ist ja. Der Kleine ist ja 50.000. Mitglied geworden.
Das weiß ich.
Ja.
Das ist klar.
Ja, der wird nächste Woche auch schon zwei.
So lange ist das schon.
Naja. Naja, aber sind alle gut drauf.
Wie alt ist die Große oder der?
Die Große ist 4,5, die wird im Sommer 5.
Ja, alles Gute.
Viel Spaß.
Tschüss.
Ja, Felix, ich fand, das war abgefahren. Wir haben ja mehrere solche Fanbegegnungen gehabt in der Abseitsfalle. Und man sagt ja immer über Union, dass das alles so familiär ist und dass das alles ein Zusammenhalt, eine große Familie ist. Und das, was wir jetzt gerade eben gehört haben, dass ein Fan zu dir kommt und am Ende einfach sagt, und? Wie läufst du in der Familie? Das ist 3 oder 4 Mal vorgekommen. Ich fand das so abgefahren. Das war so ganz, wie man sich halt in der Familie erkundigt. Das war auch so, als ob das so ganz wissend war. Das. Also es war so bemerkenswert, dass die alle dich da einfach so, und jetzt mal, jetzt, Mikro ist jetzt zu Ende, wie geht's in der Familie, wie läuft's? Das war irgendwie toll, oder?
Ja, ich meine, ich wusste das. Ich kenne das ja, wenn man da hinkommt so. Aber das ist immer schon, wie gesagt, also wenn man sich dann nächste Woche wieder sieht, ne, man quatscht kurz, naja, aber dann den Rest bequatschen wir dann nächste Woche so. Ne? Und so ist dann immer jede Begegnung mit den Unionern, das ist so alles eins. Und das merkt man, glaube ich, erst recht dann in so einer Kneipe. Aber das ist so das Gefühl, was man irgendwie so in sich trägt oder was einen begleitet, wenn man bei Union ist.
Du merkst ja irgendwie auch, dass die Kneipe so ein verlängertes Wohnzimmer ist. Ne? Also du hast nicht so die Auswahl wie im Restaurant, dass du super viele Speisen hast, sondern irgendwer läuft halt so hinten in die Küche rein und da gibt es halt so 4 Sachen, die halt noch so im Kühlschrank sind. Da kann ich dir was anbieten. Und ich
das ist wie bei mir zu Hause.
So. Und ich passe auch auf dich auf und bring dir einen Tee. Und im Idealfall bist du irgendwann Stammgast und dann brauchst du gar nicht mehr sagen, was du willst, weil das ist dann immer so die Ehrenurkunde der Kneipengänger, wenn der Wirt einfach zu dir kommt und sagt, so wie immer.
Ja. Oder schon da steht.
So.
Ja, Tobi, das stimmt. Die Speisekarte war dann begrenzt. Da waren halt so die Classics drauf, ne? Also Schnitzel, Pommes, Currywurst und Co. War aber sehr lecker. Wir hatten eine richtig gute Currywurst, können wir dazu sagen.
War gut.
War sehr gut. Oh ja, war gut. Aber eine Überraschung gab es, denn ne, man denkt so, Fankneipe, der ewige Bierzapfhahn läuft, aber es gab Schwarzwälder Kirsch.
Die bieten ja Torte an.
Hast du gegessen? Hab ich gar nicht gesehen.
Mistkerl. Ich wusste nicht, dass ich auch einen bekomme.
Nein, du behalt ihn mal. Jetzt iss ihn mal, du bist ja krank. Was soll ich denn sagen?
Ah, herrlich.
Ich hole mir gleich Chili con Carne. Kannst nicht mal. Ich guck schon gerade auf.
Ja, nachher auch Torte.
Torte?
Ja, da die 15.30 Uhr Spiele am Wochenende, die sind dann natürlich
mit Tortenbegleitung.
Da ist die Kaffee-Arie so enorm geworden.
Das ist aber die Union auch nicht mehr das, was sie mal war.
Ist wirklich verrückt, aber dadurch, dass er hier wirklich, also gut, von jung bis alt haben wir ja eigentlich alles hier, was Auswärtsübertragung anbelangt, aber dadurch, dass ja viele 15.30 ihren Kaffee, und dann hatten wir mal getestet, ja, und jetzt
lief. Was für eine lustige Geschichte. Anbieten. Seitdem läuft einfach vier verschiedene Teilchen.
Ja, aber wir machen immer nur eine. Also heute haben wir Schwarzwälder Kirschtorte. Mhm. Wir machen immer nur eine und dann was alles ist alle
Feste.
Angebot und Nachfrage. Ja, wir lassen uns immer mal wieder was Neues einfallen. Ist aber auch nicht gerade immer einfach. Man will ja auch mal Abwechslung
und
haben.
Und wo holt ihr die her?
Na, einen Teil machen wir auch selber oder probieren wir selber zu machen.
Ja, Schwarzwälder ist ja schon eine Ansage.
Ja, die haben wir aber nicht. Also da traut mich nicht. Nee, ich hatte Tatsache auch leider keine Zeit. Das kam ja wieder die Woche alles
das
anders.
Das Schichten und allem, ne?
Ja. Ja, mit Sahne ist natürlich auch immer so, muss man mit sie anfassen.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich bin noch nichts. Ich warte mit dem Chills noch bis 10 Minuten. Ja, das mache ich auch. Ich mache das erst, wenn die auf. Ich nehme das erste Stück Torte, das geht nicht. Wenn die Torte öffnet ist.
Aber die ist dann schnell weg.
Ja, dann werde ich darauf achten. Also Vorstellung auf die Torte.
Ja, Tatsache. Wirklich.
Wie viel Vorstellung hatte ich schon? Die Torte. Jetzt kriege ich doch FOMO.
Bei Patrizias Tische, da ist immer gleich.
Ja, aber die hat doch nicht mehr. Das sind doch nur
12, 16. Also,
ja, dann nehmen wir
Bescheid.
Eins. Also jetzt nur
eins
gesichert.
Reserviert.
Zeigt
ihr
euch
eins
oder? Wir teilen uns eins, oder?
Nee, mit zwei.
Als Nachtisch wahrscheinlich.
Ja, wir teilen uns dann eins. Ich würde noch einen Tee in den Kamin geben.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, das hieß dann, wir waren dann wirklich gut versorgt, sehr gut versorgt.
Sehr gut versorgt.
Und ja, dann ging es auch langsam los, ne?
So, noch 7 Minuten bis Anpfiff. Die Abseitsfalle ist prall gefüllt. 1-2 stehen noch davor. Letzte Zigarette vorm Anpfiff. Ich denke eher aus Nervosität. Sieht man auch so ein bisschen hier. Angeregte Gespräche noch. Hohe Erwartungen. Ein paar Tipps werden noch ausgetauscht. Und das eine oder andere Bierglas ist schon leer. Da wird sicherlich nochmal nachbestellt. Und dann kann es losgehen. Heidenheim gegen Union aus der Abseitsfalle.
Und Anpfiff. Ja, Anpfiff auch in München. Die Stimmung noch so ein kleines bisschen verhalten. Das mag aber möglicherweise auch an den Partien liegen. Also wir haben ja heute wirklich so Schmankerl wie Mainz gegen Bochum, St. Pauli, Frankfurt, Heidenheim, Union, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg-Kiel. Das ist natürlich gerade für den Münchner Raum jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Aber trotzdem, die Stimmung ist gut. Es werden gerade noch so die letzten Nacho-Teller verhaftet. Und kann losgehen.
Die Weine Match, Heidenheim in Rot und Blau. Das ist der erste FC Union Berlin. Dreht in den schwarzen Trikots. Und das ist der erste ziemlich harte Einsteigen.
Oh, Tick zu spät, ne? Ja, das Spiel losging erstmal so aus meiner Sicht, war nochmal auch wieder so ein Flashback-Moment, in so wie man da gebannt als kleines Kind vor dem Fernseher saß und Fußball gucken durfte in der Kneipe, das war schon geil. Das Spiel an sich war jetzt vielleicht nicht so interessant und spannend los und trotzdem, was ich auch schon wieder cool, ein bisschen witzig fand, ist so, wenn ihr so keine Ahnung, so mitgeklatscht haben, weißt du, bei Aktionen, als wenn du irgendwie im Stadion bist und die Jungs merken das oder so. Das finde ich irgendwie geil. Hat ja irgendwie gar keinen Effekt, wenn du klatscht, aber es wäre so eine Gemeinschaftsaktion, so, keine Ahnung. Aber nee, das war dann trotzdem ein ganz cooles Gefühl, da zu sitzen, das Spiel so mal wieder aus der Perspektive zu schauen.
Jetzt ist ja die Abseitsfalle, ist, haben wir ja schon gehört, ist irgendwie aus einem, eigentlich aus dem Vereinsheim heraus entstanden und aus einer Vereinskneipe. Das Stadion der Schleißheimer Straße ist ja wirklich eher eine Fankneipe, auch mit verschiedenen Fanclubs und verschiedenen, da werden ja alle möglichen Spiele gezeigt. Trotzdem gibt es was Verbindendes und es gibt dieses Gemeinschaftsgefühl, was du angesprochen hast. Ne? Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen gefragt, wie ist eigentlich diese Fußballkneipe entstanden? Wie ist das eigentlich passiert? Hat das mit Radioübertragung zu tun? War Fernsehübertragung live schon immer da? Wahrscheinlich nicht. Und Tobi, du hast da ein ganz spannendes Gespräch geführt, ne?
Genau, ich habe mit Gregor Schnittger gesprochen. Der ist freier Reporter beim ZDF und einfach auch so Fußballhistoriker. Der hat super viele Bücher über Borussia Dortmund geschrieben und ist, kann man glaube ich sagen, passionierter Kneipengänger. Der wusste auf jeden Fall Bescheid.
Und Hardcore-Borussia-Fan.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, Fußball-Fan-Kneipen gibt es so lange, wie es den Fußball gibt und wie lange es Kneipen gibt. Und das ist ziemlich parallel zu betrachten. Vor allem sind ja auch viele Fußballvereine aus Brauereien entstanden. Also das war auf der Insel so mit Manchester United und auch Liverpool. Die haben eine klare Gründungsgeschichte in Verknüpfung mit Brauereien. Das ist in Dortmund hier, wo ich lebe, auch so. Borussia Brauerei müssen wir vielleicht nicht lange ausholen. Das heißt, Bier und Fußball, damit auch Kneipe, das ist sozusagen von Anfang an ein Zähling.
Genau, und ich wollte dann eigentlich wissen, wie ist das jetzt mit diesen Fußballfankneipen? Also sind die aus Vereinsheimen entstanden oder waren das Kneipen, die dann irgendwann auch mal einen Fernseher aufgestellt haben?
Ich glaube, es ist ein klassisches sowohl als auch, aber die Kneipenkultur und Fußball, das ist natürlich in den Quartieren, wo die Stadien stehen, dann viel, viel mehr. Also im Grunde hat ja jeder Gastronom, der ein bisschen geschäftstüchtig war, gedacht, Mensch, solange da ein Fernseher steht und sobald da ein Fernseher steht, kann ich mehr Bier verkaufen. Und so war das dann eben beispielsweise auch in Dortmund, Wirtschaftswunderzeiten hieß, irgendwann war ein Fernseher zu haben, konnte man kaufen, konnte man in die Ecke stellen. Es wurden extra Fernsehzimmer eingerichtet, weil dann wurden eben Übertragungen auch im hinteren Bereich der Kneipe gezeigt. Und dann kam der Gastronom, die Wirtin, wer auch immer, und servierte das Pilz passend zum Fußballbild. Das ist verbrieft zur WM 54, es ist auch verbrieft für die Phase, bis dann hier in Dortmund natürlich ein Highlight, 66 Europapokalsieg. Und da traf man sich hinten in der Kneipe, auch beispielsweise bei August Lenz, also erste Nationalspieler des BVB, große Identifikationsfigur in Dortmund. Und dann wurde hinten beim August Lenz wurde Fußball geguckt und dann tanzten die Arbeiter auf den Tischen. Und dann fielen die Biergläser übrigens auf den Boden und da gibt es Archivaufnahmen, die sind wirklich fantastisch. Weil man sieht, was für eine Freude die Leute haben beim, wie man so will, Public Viewing im Hinterzimmer.
Genau, wir hatten nämlich auch sozusagen ins Archiv geschaut, nämlich in diesen Film, den jeder natürlich kennt, Das Wunder von Bern. Und dort gibt es ja auch diese Szenen, wo sie in der elterlichen Kneipe stehen und dort wird zum allerersten Mal ein Schwarz-Weiß-Fernseher aufgestellt. Und was ich unbedingt wissen wollte ist, war das jetzt historisch ungenau, weil das einfach gut in den Film passte? Oder stimmt das? Gab es 54 und rund um diese Zeit eben schon Fußball-Fankneipen?
Absolut. Also ich habe ja einen pulsierenden Fußballfan, der mein Papa ist, VfL Bochum-Fan übrigens, und der erzählt, der ist Jahrgang 39, dass das genau so war. Also man traf sich in Einkaufsstraßen vor Fernsehgeschäften, da guckte man dann gewissermaßen stumm durch die Fensterscheibe Fußball, das war in den 50er Jahren schon so, und dann auf 54 war es definitiv so, dass in Kneipen Fußball geguckt wurde und auch Das Wunder von Bern. Das ist also nicht irgendwie Fake News von Wortmann im Film, sondern das ist tatsächlich so gewesen, sehr authentisch, und so wie es da dargestellt wird, muss man es sich auch vorstellen.
Was ich von Gregor wissen wollte, in den 50er und 60er Jahren, da gab es noch nicht so viele Fernseher, das ist klar, da gehen die Leute in die Kneipe, aber was ich wissen wollte ist, wie hat sich das verändert, als der Fernseher plötzlich zur Massenware wurde? Sind die Leute dann zu Hause geblieben und haben auf der Couch geguckt? Oder was ist mit den Kneipen passiert?
Naja, gemeinsam Fußball gucken ist ja bis heute so. Das hat auch was von Gemeinschaftsgefühl. Die Menschen gucken zusammen, feuern ihren Verein irgendwie an. Ich finde das immer so ein bisschen peinlich, wenn die den Monitor anfeuern. Aber es ist ja wie ein Lagerfeuer, wie so ein Ort, an dem man sich trifft, um zu sagen, wir sind heute gemeinsam für die gleichen Farben, leiden und jubeln gemeinsam. Das hat mit Einführung des Privatfernsehens in England nach Hillsborough, nach Heysel, nach den Stadien, Unglücken, wo dann die Versitzplatzung kam, die Ticketpreise stiegen, in England schon stattgefunden. Das hat in Deutschland vielleicht wenig später auch genauso stattgefunden, dass man sich Stadion nicht mehr unbedingt leisten konnte. Also ab in die Kneipe, möglichst in der Stadionnähe und damit Gleichgesinnten gucken. Und selbst wenn ich zu Hause hätte das gucken können, haben viele doch nach wie vor diese Sogwirkung gehabt, möglichst nah dran zu sein und mit seinesgleichen zu schauen. Und das würde ich verorten, so 80er Jahre, 90er Jahre mit der Pay-TV-Sierung des Fußballs. Da wurde das dann in der Kneipe auch zu einer attraktiven Alternative, vor allem wenn ich das Ticket nicht mehr bezahlen konnte. Das war in England so und das ist in Deutschland auch so.
Ja, das kennen wir aus Deutschland auch. Die Ticketpreise werden immer teurer, müssen immer mehr Geld ausgeben, um Fußball gucken zu können. Und ich wollte von Gregor wissen, ist das ausschlaggebend? Wie haben sich Kneipen in Deutschland deshalb verändert?
Naja, also die Ticketpreise waren auch nicht immer das Argument, aber es war vor allem auch durch die gestiegenen Kosten über die Sitzplätze ein wesentliches Argument, gerade für die, die vorher in der Kurve standen. Und das hörte man auch, dass da Leute fehlten, die jetzt in der Kneipe waren. Das wissen wir aus England, das wissen wir aber auch aus Deutschland. Heutzutage finde ich ganz interessant, dass durch die vielen Fernsehsender im Grunde das Phänomen schwieriger wird, weil es sich für die Gastwirte nicht mehr lohnt, jedes einzelne Abo abzuschließen. Jetzt ist es also im Moment nicht mehr so, vielleicht wie noch vor 10 Jahren, als wir einen Dienstleister hatten, der das Spiel überträgt und alle kamen zusammen und der Gastwirt konnte es anbieten.
Und dann gab es ja noch eine riesengroße Veränderung bei der WM 2006.
Ich glaube, du redest vom Public Viewing.
Also ganz sicher hat das Thema Fußballkneipe, Fußball in der Kneipe nochmal einen großen Schwung erreicht durch die WM 2006, weil da natürlich Fußball auch ein Stück weit sowieso populärer geworden ist und Menschen auf einmal dachten, Mensch, draußen scheint die Sonne, es ist super Wetter, wir gehen zum Fußball. Aber nicht alle hatten ein Ticket und dann sind die zu den Kneipen geströmt und haben bis auf die Straße gestanden und keiner kam mehr durch, weil alle irgendwie noch entweder dabei sein wollten oder wirklich auf den Monitor schauen wollten und da wurde dann Fußball eben auch zu einem Happening. Es würde durchaus sagen, dass die WM 2006 eine große Rolle spielt, weil es eben so ein breites Phänomen wurde. Fußball ist irgendwie sexy, ist auch für die ganze Familie. Deutschland hat da irgendwie einen gewissen Wert und hat eine gewisse Fröhlichkeit auch ausgestrahlt und dann sind die Leute auf die Straßen und in die Kneipen und haben Public Viewing vielleicht nicht erfunden, das gab es schon, aber doch auch ein Stück weit wirklich populär gemacht.
Ja gut, das war jetzt alles schnöde Theorie, aber ich wollte natürlich von Gregor noch wissen, wo die beste Fußballkneipe in Deutschland steht.
Also ich lebe ja ein moralisches Leben und trinke nicht zu viel Alkohol und befinde mich im Stadion nüchtern. Also ich weiß es gar nicht so genau. Ihr habt wahrscheinlich so ein paar Hotspots angesteuert, aber ich finde, es ist eine gute Empfehlung. Ich lasse mal was fallen. Es gab früher auf der Durchgangsstraße zum Stadion in Dortmund, zum Westfalenstadion, auf der rechten Seite die Westfalenschenke, die gibt's jetzt wieder. Da ist Kevin Großkreuz im Spiel mit einem Geschäftspartner und die haben das, es ist ein alter Anlaufort für Fußballkneipe, der jetzt so ein bisschen wieder auflebt. Davor schon Bürgermeister Lindemann an der Möllerbrücke in Dortmund. Also wenn du vom Bahnhof nach Dortmund zum Stadion gehst, siehst du rechts und links so viel Kneipen, die würde ich alle auf eins heben.
Okay, dann lass uns mal zurückgehen nach Köpenick und zurückgehen ins Stadion an der Schleißheimer Straße. Tobi, du hast den Besitzer und den Betreiber vom Stadion getroffen, Holger. Was für ein Typ ist der Holger?
Ja, Holger oder Holle, wie sie ja in München genannt wird, der lebt natürlich richtig Fußball, ne? Also der ist mit Feuereifer dabei, obwohl er das seit Jahrzehnten jetzt macht, steht er vorne an der Tür immer mit so einer Liste und alle Plätze sind reserviert, deswegen weist er dann jeden einzelnen Fan immer auf seinen Platz und brennt bis heute für diese Kneipe, ist totales Unikat.
Holger Brezius, 49, Eigentümer von der Gaststätte Stadion an der Schleißheimer Straße.
Und magst du uns als allererstes erzählen, wie es dazu kam, dass du eine Fußballkneipe, dass ihr eine Fußballkneipe gegründet habt und gesagt habt, das ist eine gute Idee, das brauchen wir.
Ja, das war tatsächlich nach der WM 2006. Da war ich sehr viel unterwegs, hatte glücklicherweise viele Tickets und wir haben in jeder Stadt, in der wir waren, eine Fußballkneipe gesucht, aber keine gefunden. Also so richtig Fußball, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da haben wir ein bisschen rumgesponnen, wie könnte das sein. Da waren schon die Ideen mit Kunstrasen an der Decke und Tribüne und so weiter. Ich war aber bis dahin gastronomisch ausschließlich als Gast irgendwie. Ja. Und dann hat aber meine Stammkneipe zugemacht. Oder der Wirt hat mir gesagt, er müsste zumachen. Dann habe ich gesagt, ja, kannst halt nicht machen, ja, weil ist mal eine Stammkneipe. Und dann hat er gefragt, okay, hast du eine Idee und hast ein bisschen Kohle, steigst du ein und dann versuchen wir das ein halbes Jahr und wenn es nicht funktioniert, dann ist die Stammkneipe halt leider wirklich weg. Und dann habe ich gesagt, ja, Idee habe ich. Erlaubnis von der damaligen Lebensgefährtin nicht, aber Fußball siegt. Und ja, dann haben wir die Idee umgesetzt und ja, jetzt stehe ich hier 18 Jahre schon.
Ja, also Holger hat sich seine Kneipe so gebaut, wie er das wollte, weshalb ich auch natürlich auch wissen wollte, was ihm eigentlich wichtig ist in so einer Fußballkneipe.
Für mich ist wichtig, dass man zusammenschaut. Und zwar vereinsübergreifend. Das heißt, wenn ich Schalke und Dortmund an einen Tisch setze, dann schauen die zusammen Fußball und müssen sich arrangieren. Und das ist diese Toleranzgeschichte, die mir halt wichtig ist. Und gerade in München hast du natürlich viele Leute aus der ganzen Republik, die sich hier treffen. Ja? Und das ist halt von Drittliga-Fans bis zu Bayern-Fans ist halt alles vertreten. Man redet miteinander, man schaut zusammen Fußball, man hat die gleiche Leidenschaft. Und ja, das ist eigentlich für mich das Prinzip Fußballkneipe. Bier muss schnell da sein.
Ja, Bier muss schnell da sein. Das ist Fußballkneipe. Ich habe Holger dann gefragt, was so die besonderen Momente der letzten Jahre war, gerade in einer Stadt wie München, wo der eigene Verein jedes Jahr Meister wird.
Ja, also die Meisterschaft letztes Jahr, weil du nach besonderen Momenten auch gefragt hast, die Meisterschaft von Leverkusen. War unglaublich. Ja. Da waren plötzlich, weiß nicht, 50 Leverkusener da. Und das war, die haben geheult. Und das ist halt was ganz anderes. Ja. Und Champions League-Sieg Bayern, da ich selber absolut kein Bayern-Fan bin, sondern lieber eher das Trikot von der gegnerischen Mannschaft meistens anhabe. Ja, ich freue mich für die Fans. Aber bedeutet nicht viel. Und es ist jetzt auch, ich glaube, ein Aufstieg von 1860 löst mehr Emotionen aus als irgendwie Champions League Bayern.
Ja, zu Holger in die Kneipe kommen wirklich alle Fans und Holger zeigt halt auch alle Spiele, denn er kann ja alles zeigen. PayTV zeigt so viel Fußball und da habe ich ihn gefragt, ist das jetzt eher Chance oder Problem, weil es so wahnsinnig teuer geworden ist?
Also die finanzielle Belastung ist schon heftig, ja. Deswegen verstehe ich auch, dass immer weniger Kneipen Fußball zeigen. Also das merken wir auch. Die Leute kommen hierher, weil sie teilweise auch in ihren bisherigen Kneipen ihren Verein nicht mehr gucken konnten. Also es ist eigentlich wie in München war es schon immer so wie in Berlin, dass jeder Verein seinen Fanclub hat und die haben eine eigene Kneipe, wo sie exklusiv ihr Spiel schauen können. Ja, und hier müssen sie halt manchmal auf die Konferenz ausweichen und so weiter. Dass man das alles so einfach zeigen kann und mit mehreren Abos und so ist natürlich absolut von Vorteil. Ja.
Und dann natürlich die ultimative Frage, hat Fußballkneipe eigentlich noch Zukunft?
Also ich frage mich das auch, ja, aber das frage ich mich schon seit vielen Jahren. Und es läuft halt immer noch. Man sitzt immer noch gerne zusammen und schaut Fußball, redet über Fußball. Es ist das verbindende Element. Deswegen wird es auch immer irgendwelche Fußballkneipen geben, weil die Leute auch gerade in der Corona-Zeit gemerkt haben, so zu Hause sitzen und Fußball schauen. Ja, ist für den Arsch. Alleine. Ja. Sondern man braucht ja schon jemanden. Ja, und da kann man ein Zoom-Meeting machen, aber das ist nicht dasselbe wie in einer Kneipe und den Roar zu spüren. Genauso wie die Leute halt ins Stadion gehen.
Den Roar spüren. Ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Wochenende im Stadion der Schleißheimer Straße war der Roar gar nicht immer so sehr zu spüren. Aber
das ist der kleine Roar.
Ja, der kleine Roar, weil es waren so viele Fans da, die so diese kleine feine Liebe zu ihrem Verein irgendwie ausgestrahlt haben. Da waren so Kieler und Freiburger und da war so eine Gruppe von MSV Duisburg-Fans, die gar nicht gespielt haben. Also MSV hat gar nicht gespielt.
Was wollen die denn da?
Die haben den 50. Geburtstag von einem Mitglied ihres Fanclubs gefeiert. Aber alle total into Fußball und into Konferenz.
Erich, du bist doch ganz oft da.
Okay, also hier, Stadion ist einfach eine super Atmosphäre. Das ist einfach speziell. So gibt es in München nirgends. Dann spielt Gladbach gegen Bayern hier. Ich bin Gladbach-Fan und ein gutes Omen. Letztes Mal hat Gladbach hier auch gewonnen, als wir mit dem Bayern-Fan waren. Und ja, deswegen sind wir hier. Das ist das Besondere. Einfach, dass einfach verschiedene also Fans verschiedener Clubs hier auch sind. Das ist schon mal besonders. Relativ eng, du siehst ja die Sitzgelegenheiten. Die Betreiber sind super, die machen das mit Leidenschaft, einfach seit ewigen Zeiten. Und ja, es ist einfach, fühlt man sich wohl, finde ich.
Ich bin das zweite Mal da.
Das zweite Mal?
Ja, ich war das erste Mal da halt.
Und, wie gefällt es euch?
Super.
Ja, mega cool mit dem Ambiente, 1000 Schals.
traumhaft. Also ich kenne in München keine andere, die so ausgestattet ist, dass man keinen Fleckenwand mehr sieht.
Also servus, ich bin der Christian und wir sind eigentlich immer Stammgäste beim Holle. Und das ist eigentlich unsere Fußballkneipe, weil hier Kultur und weil sich hier alle Vereine treffen, alle Freunde. Und ich bin natürlich Bayern-Fan und müssen wir jetzt heute das Spiel Bayern gegen Gladbach anschauen.
Warum bist du jetzt hier und nicht beim FC Bayern im Stadion?
Ich bin zwar, habe zwei Jahreskarten und eigentlich bei jedem Heimspiel zu Hause oder im Stadion. Was ich halt nicht mehr mag, ich habe weder Dazun noch sonst irgendwas und deswegen ist es für mich halt wieder schöner, wenn ich dann in die Kneipe gehe.
Ja.
Und um solche Spiele halt dann zu sehen, wenn es mir die Zeit ermöglicht, gehe ich lieber in so eine Fankneipe, trinke mein Bier und schaue halt in der Gemeinschaft an das Fußball.
Man merkt ja, ihr kennt euch. Was ist das Besondere am Stadion an der Schleißheimer Straße? Warum ist das so eine besondere
Die Gemeinsamkeit, die Freundlichkeit, das familiäre Ambiente.
Warum glaubst du, gehen Menschen überhaupt in die Kneipe und gucken nicht zu Hause? Ich meine, da ist das Bier günstiger, die Couch kennt man besser. Warum gehen die Leute so gerne in die Kneipe und gucken durch?
Ich denke, dass diese, ich sag jetzt mal, diese Kneipenkultur wieder auflebt. Ja? Und ich denke mal, hier in der Gemeinsamkeit Fußball zu schauen, das ist halt einfach das Schöne. Und daheim sitzen, das ist nicht mein Ding, ja. Und wir sind auch öfters mit Freunden hier und deswegen macht es uns Spaß.
Ja, es gibt noch eine dritte Fußballkneipe, die wir heute hier besprechen wollen. Und zwar ist es der FC Magnet Mitte, die Magnetbar. Gibt es auch schon seit, glaube ich, über 20 Jahren und ist, glaube ich, ein bisschen irgendwie dazwischen. Hat als Vereinsheim angefangen in Berlin-Mitte von einem kleinen Fußballverein, aber keinem hochklassigen Verein, sondern eher von Amateurkickern und hat sich dann zu einem Vereinsheim von der Berliner Mitte-Szene so ein bisschen entwickelt und ist mittlerweile full-blown Sportsbar und wir haben auch mit Andi, dem Betreiber und Gründer vom FC Magnet Mitte, gesprochen.
Die Vereinsgründung. Wir haben uns 97, 98 im Nachtleben, im Berliner Nachtleben kennengelernt. Die eine waren die Cookies-Fraktion und die andere die Hackbarts-Fraktion in Berlin-Mitte. Und da haben sich halt so Mitte-Boys getroffen und angefreundet und wollten unbedingt eine Heimat schaffen. Und da haben wir 1998 den FC Magnet Mitte e.V. gegründet, um auch an Spielzeiten zu kommen in Hallen und auf Fußballplätzen. Haben uns im legendären Cookies im Postfuhramt zur Vereinsunterzeichnung getroffen. Auch Cookies hat selber mit unterschrieben. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Und da haben einige Spieler ein bisschen mehr Leidenschaft noch hineingelegt. Einer davon war ich. Also wir haben uns die Namen überlegt. Wir haben uns unser Logo mit dem Fernsehturm überlegt. Haben dann im Jahr 2000, ich mit noch zwei Freunden aus der Mannschaft, waren wir in Oberhausen, haben die Ausstellung 100 Jahre Deutscher Fußballbund mit aufgebaut. Und das war nochmal so eine ganz intensive Phase, wo wir so überlegt haben, Mensch, lass uns doch irgendwie in Berlin, wenn wir wieder in Berlin sind, gucken, dass wir so einen kleinen Laden finden. Und dann haben wir uns direkt danach auf die Suche gemacht, wollten eigentlich einen sehr kleinen Laden haben, wo 11 Freunde oder so hineinpassen. Dann ist er doch ein bisschen größer geworden und damit ging es dann los.
Meine Erinnerung an den Magnet Mitte hat ganz viel mit Public Viewing zu tun. Also da waren wir ja schon ein paar Mal bei der Frage WM 2006, gucken auf der Straße. Da habe ich Andi natürlich auch gefragt.
Ja, wenn wir damit anfangen, würde ich sagen, 2002 war ja schon mal ein Startschuss in die WM-Historie. Und die Frühstücks-WM, da verbinde ich ganz tolle Erinnerungen mit, weil es war sehr außergewöhnlich, die Spielzeiten von 8 Uhr morgens, 11 Uhr morgens und 13 Uhr. Es gab Bier und Croissants zum Frühstück. Einer aus dem Magnetumfeld war Kameramann, auch dort vor Ort in Japan und Südkorea. Und der hat dann über das Internet Stimmungsberichte aus der Deutschlandkabine rausgeschickt, mit einem Mikrofon mit dem FC Magnet-Logo. Also das war schon legendär. Und ja, die WM 2006 war natürlich ein besonderes Highlight. Berlin war Fußballhauptstadt und gefühlt war 4 bis 5 Wochen Dauerparty bei uns im Laden. Jeden Abend war es rappelvoll. bis morgens um 4-5 Uhr. Gefühlt hat keiner gearbeitet. Und da dachte man auch so ein bisschen, als es vorbei war, was kann denn jetzt noch kommen? Das war doch jetzt wahrscheinlich wirklich der Höhepunkt des Public Viewings.
Aber es ging dann weiter, ne?
Es ging dann weiter, ja. Also die Leute da, vielleicht haben viele auch dort erst so richtig dieses, ihre Liebe zum Public Viewing entdeckt, weil natürlich war die Fanmeile, die allererste 2006, da auch so ein bisschen so ein Startschuss für so eine, wirklich so ein wirkliches Public Viewing Gefühl. Und da haben die Menschen doch gemerkt, wie toll das ist, einfach zusammen solche Spiele zusammen zu gucken, wie unbeschwert man da Zeit verbringen kann, wie unkompliziert man mit fremden Leuten ins Gespräch kommen kann und viele Menschen kennenlernen kann, gerade in so einer Stadt wie Berlin, wenn man da neu ist, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, erstmal in so eine Sportsbar zu gehen, weil man da gleiche Themen findet und sehr unkompliziert miteinander kommunizieren kann.
Ja, wir haben schon das Publikum in Köpenick kennengelernt, bei der Abseitsfalle, und wir haben auch schon über das Publikum gesprochen in München. Deshalb habe ich natürlich Andi auch gefragt, was das besondere Publikum in der Magnetbar ausmacht.
Wir haben sehr gemischtes Publikum, das heißt, gerade natürlich am Anfang 2004 mit der Rivalität Werder Bremen-Bayern war natürlich ein großer Bremen-Hype. Der wurde dann abgelöst ein bisschen von den Dortmundern, die als dann großer Rivale der Bayern Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre waren. Aber wir haben ganz tollen Borussia Mönchengladbach-Fanclub seit 2008, Block B, die bis heute wundervolle Stammgäste sind, mit denen, die auch nicht nur zu ihren Spielen kommen, sondern mehrfach in der Woche sich blicken lassen. Für mich, bei mir geht immer das Herz auf, wenn ich merke, dass viele Menschen aus verschiedenen Nationen und oder auch Regionen zusammenkommen, ins Gespräch kommen. Das heißt ja zum Beispiel auch, wenn wir so dritte Liga übertragen, wo man ja immer so denkt, oh Gott, die Rostock-Fans oder die Dresden-Fans, die können doch gar nicht miteinander. Und dann zeigt man deren Spiele parallel in einem Raum und die kommen dann ins Gespräch miteinander. Fans, wo man denkt, die haben sich ja eigentlich gar nichts zu sagen. Da geht für mich immer das Herz auf. Das heißt, ist immer toll, wenn man viele Spiele parallel zeigt und dann diese Fans auch so ein bisschen aufeinander prallen und ins Gespräch kommen. Das ist einerseits toll. Oder wenn parallel eine Party ist plus Public Viewing und du hast diese verschiedenen Interessen und Stimmungen, die dann aber auch miteinander funktionieren. Und das sind für mich so die besonderen Momente und auch das, was so ein bisschen das Magnet ausmacht. Dass es nicht nur eins ist, sondern dass es viel, viel mehr sein kann als jetzt nur ein Public Viewing Ort.
Hast du eigentlich sozusagen selber noch eine Kindheitserinnerung oder eine Jugenderinnerung an eine Fußballkneipe?
Ja, natürlich. Ich habe selber Fußball gespielt. Ich komme ja aus einer dörflichen Region, aus dem Emsland, habe immer beim TuS Aschendorf gespielt. Da gab es das legendäre Kolpinghaus, unser Vereinslokal. Und da haben wir nach unseren Spielen dann auch immer die Bundesliga geguckt. Und ich bin mit Fußball gucken aufgewachsen und das hat immer zu uns, auch zu meiner Familie und zu mir gehört, dieses gemeinsame Fußballschauen.
Und gibt es ein Stück Kolpinghaus-Tradition, die im Magneten weiterlebt?
Ja, natürlich. Der legendäre emsländische Korn, den viele Stammgäste, auch internationale Stammgäste lieben, der wird dann auch bei uns angeboten. Ein Stück Heimat aus dem Emsland.
So, nun aber zurück nach Köpenick und nach München, denn es läuft ja noch ein Spiel. Und wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Und wie sich das so angehört hat, was da so passiert ist, da wollen wir nochmal reinhören.
Schieß sie einmal aufs Tor.
ja, Viertelstunde gespielt und natürlich ist auch in München vorgefallen, in Heidenheim. Aber im Vergleich zu euch in Köpenick wurde dieses Tor dann doch sehr sachlich aufgenommen. Es gab wenig Aufreger, wenig Jubel. Man merkt dann eben doch, die Personen, die hier sind, die Gäste, die halten halt eben nicht zu einer Mannschaft oder nicht zu der Mannschaft. Das ist halt eben keine Fankneipe im Sinne eines Vereins, sondern hier kommen alle zusammen. Ich sehe aber, am Tisch neben mir wurde gerade Currywurst bestellt. Vielleicht ein kleines Symbol, ein kleines Zeichen an euch drüben in Köpenick, das auch in München an euch gedacht wird.
Und es blieb nicht nur bei dem Gegentor für Union, sondern es kam noch schlimmer. Es gab nämlich eine rote Karte.
Ja, bei euch in Köpenick wahrscheinlich helle Aufregung aufgrund der roten Karte für Tom Grote. Ich sag's ganz ehrlich, hier in München hat der ein oder andere ein Bier mehr bestellt, aber das war's dann auch. Ja, das ist eben der Unterschied. Hier keine Vereinskneipe, hier kommen alle zusammen und da hat man dann auch kein Mitleid für Unioner, die jetzt so langsam überrannt werden vom ersten FC Heidenheim. Tut mir leid, Felix.
Ja, dann war Pause und das haben wir natürlich genutzt, diese Pause, um das Spiel nochmal ein bisschen zusammenzufassen, aber auch natürlich mit zwei, drei Leuten in der Kneipe zu sprechen. Und einer davon war der Roger und das war wieder ein richtiger Typ.
Und Roger saß mit seinen Jungs direkt vor der Leinwand und die hatten eine Spardose auf dem Tisch. Da hatte uns ja Jesse schon von erzählt. Ein runder Fußball, wo also mächtig Geld eingezahlt worden ist. Und das hat er uns erzählt, was es damit auf sich hatte.
Stimmt, die haben auch ihren eigenen Stammplatz da, ne? Also Tisch, also Stammtisch sozusagen. Stammplatz.
Richtiger Stammtisch.
Ja,
ich bin Roger.
Ich bin Roger, ja. Fast Rentner und Union-Fan seit Anfang der 70er.
Sehr gut. Wie lange kommst du schon hierher?
Na, 20 Jahre sind es bestimmt. Ich bin hier fast Gast des ersten Tages.
Gründungsmitglied.
Ja, können nur 22 Jahre, ich weiß es nicht genau.
Und du kommst zu, erzähl mal, wie häufig kommst du her, zu welchen Spielen?
Na, zu allen Auswärtsspielen. Ja. Weil ich habe mir, wie gesagt, bin fast Rentner, also noch 5 Monate. Und irgendwann gewöhnst du die Auswärtsspiele mal ab. Ja. Also ich bin auch früher nicht ständig auswärts gefahren. Ich habe auch nicht jedes Heimspiel bei Union gesehen, weil ich selber aktiv war. Und ja, wenn dein Spiel ist und es überschneidet sich, dann ist es natürlich zu deinem Spiel. Ja, ist eine ganz normale Sache. So, und wenn es nicht so war, also mein letztes Auswärtsspiel war 2000 in Osnabrück. Würde dir nicht sagen, dir vielleicht. Kennst du ein bisschen Unionsgeschichte?
Nee, ja, doch, aber Osnabrück weiß ich jetzt nicht.
Nee, da wo so in der zweiten Liga aufstiegen und im Elfmeterschießen dann das Spiel da verloren.
Okay.
Das war mein letztes Auswärtsspiel. Ja, aber...
Und seitdem hier?
Seitdem gucke ich Auswärtsspiele hier, ja.
Und beschreib mal ein bisschen die Atmosphäre hier heute im Ort aus deiner Sicht.
Naja, also es ist immer sehr laut, die Leute sind sehr emotional. Wenn es gut läuft, ist es super und wenn es schlecht läuft, meckern eben noch viele. Das gehört zum Fußball dazu.
Aber das ist für also sozusagen Samstag bei Auswärtsspielen, ist das hier dann zu Hause für Samstag?
Ja, ich habe hier auch schon herrliche Momente erlebt. Wie schon in der zweiten Liga, wo Union 2-1 bei Hertha gewonnen hat, die vorher getönt haben, 6 Punkte. Ehen haben sie gekriegt. Ja, nee, das ist so eine Genugtuung. Ja, Sie haben die große Klappe. Ich kenne ja auch Hertha-Fans persönlich und die haben alle gesagt, ja, ist doch in Ordnung, 6 Punkte. Und dann haut der Matuschka da ein Ding ein. Ja, das standen hier auf dem Tisch. Nee, war okay so.
Aber sag mal, ihr habt da so einen schönen Ball liegen auf dem Tisch, da gibt es immer einen kleinen Schein rein, wenn einer flucht, habe ich gehört.
So ein bisschen ähnlich wie im Doppelpass, also dem Anipass, haben wir vor, keine Ahnung, 13, 14 Jahren mal angefangen. Wie das so ist, an so einem Tisch, wenn du Fußball kriegst, wird ein Haufen blöde Zeug erzählt. Und dann hat er gesagt, das sieht mir auf den Geist. Weil wir hatten auch welche, die haben extrem viel Blöde. Ich sage so, wir machen jetzt hier für einen guten Zweck. Damals hatten wir noch ein Schwein. Und wer blödes Zeug erzählt, zahlt ein.
Du entscheidest, was blödes Zeug ist, oder?
Wenn es Streitfälle gibt, ja. Dann entscheide ich, weil ich das eingeführt habe. Nee, aber nur 1 Euro, also nicht so. Und das spenden wir am Ende der Saison immer für einen guten Zweck.
Aber seid ihr so ein Stammtisch? Bist du immer mit den gleichen Leuten da?
Meistens ja. Ja.
Also auch so hier richtige Freundschaften entstanden in der Abseitsfalle.
Ja, also die, also 2 von dem Tisch kenne ich 30 Jahre oder so. Ja. Beim Heimspiel komme ich 2 Minuten vor Anpfiff. Bin ich früher auch ins Stadion gegangen, 2 Minuten vor Anpfiff. Das funktioniert aber nicht mehr.
Und hast du dann auch den Tisch da?
Nee.
Zum Heimspiel? Ja,
nee, gibt's keine Tische, ne? Zum Heimspiel gibt es keine Reservierung. Dann sitze ich meistens vorne an der Theke. Also mit Blick auf den Bildschirm.
Trotzdem bester Blick.
Ja, besten Blick halt trotzdem dann.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Das war's eigentlich schon.
Das war's schon.
Danke.
Und sag mal, wie viel Geld wurde schon eingezahlt heute? Vorhin war es immer laut bei euch.
Kommt immer auf den Spieltag drauf an, wie viele Leute da sind. Warum die, ich sag mal so zwischen 20 und 30 Euro. Also wir haben am Ende der Serie
pro Spiel
ungefähr 500 Euro zusammen.
Wow.
Wir hatten schon mehr, aber...
Wie viel ist schon drin heute? Wie viel ist dazugekommen eigentlich heute?
Zur Heimserie würde ich sagen 18 bis 20 Euro.
Gewechselt. 2-0 für Heidenheim. Team Köpenick, meldet euch mal.
83. 2-0 Heidenheim. Die Kneipe ist leise.
Nur noch 3-2 in Freiburg nach 3-0 Führung des Sportclubs. Und das ist halt wirklich spannend hier, weil so viele unterschiedliche Fans da sind. Ich schaue mal gerade nach links. Da sind 2 Freiburger, die hatten den Sieg zur Halbzeit quasi schon eingerechnet. Und denen geht jetzt doch ganz schön die Düse, muss man ehrlich sagen. Während ein Kieler-Fan hinter ihnen doch nochmal die Daumen drückt und hofft und guckt und fiebert. Und da kommt auch schon die Schock. Boah. Ja, das ist halt das Geile an der Fankneipe Stadion an der Schleißheimer Straße, dass hier eben Fans aller Couleur da sind. Jeder Verein ist hier in irgendeiner Form vertreten und dadurch kommt natürlich auch Spannung auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie zustande. Ganz anders als wahrscheinlich bei euch in Köpenick, wo der Drops dann doch gelutscht ist.
Und Felix, Spiel ist zu Ende. Beschreib mal, wie der Raum so leert sich so ein bisschen, aber nicht so richtig, ne?
Ja, langsam so ein bisschen vielleicht, aber ich glaube, egal ob Sieg oder Niederlage, einige planen schon ein bisschen längeren Tag hier ein, auch nach dem Spiel. Aber man sieht trotzdem so ein bisschen wie so ein Spiel oder so ein Ergebnis auch die Laune oder das Wochenende beeinflussen kann. Das war ja bei mir früher nicht anders. Wenn Hansa Rostock verloren hat, dann war das Wochenende Mist. Im Siegesfall natürlich anders. Also ich glaube, es muss erstmal hier so kurz nach Abpfiff die Niederlage verdaut werden. Aber wenn man hier noch ein bisschen zusammenbleibt, dann geht das sicherlich ein bisschen besser.
Ja, plus ich glaube, viele sind einfach hier auch schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam in dieser Kneipe. Ne? Die haben schon ganz andere Sachen erlebt, sag ich mal.
Ja, gemeinsam in der Kneipe, gemeinsam Dritt- und Viertliga-Zeiten miterlebt. Und wenn man immer sagt, wir müssen wissen, wo man herkommt, die Leute hier wissen, wo sie herkommen.
Schlusspfiff im Stadion, auch an der Schleißheimer Straße. Die Fans, die Gäste, die verlassen relativ fluchtartig jetzt die Kneipe. Das mag aber auch daran liegen, dass vor der Tür sich schon eine Schlange gebildet hat, derjenigen, die jetzt gleich einen Platz haben wollen, wenn es zum Topspiel zwischen Gladbach und Bayern kommt. Ganz interessant. Also die Kneipe leert sich und gleich dürften dann einfach 100 neue Gäste kommen. Irre.
Ja, jetzt so, nicht nach dem Spiel, aber nach den ganzen Leuten, die man gehört hat, nachdem wir jetzt ja auch selbst da waren, Tobi, du warst in München, ich in der Abseitsfalle, zum einen bei mir persönlich so alte Erinnerungen hochbekommen, aber was ich so als neuen Gedanken mitgenommen oder was mir so als Vergleich eigentlich am besten passt, ist so, was für uns Fußballer so die Kabine ist, ist für den normalen Menschen die Kneipe. So diese Gemeinschaft, dieses, es gibt Regeln, es gibt auch, sag mal, ungeschriebene Gesetze, wie man sich zu verhalten hat, dass es eigentlich nur miteinander geht, dass es nur miteinander gibt. Und das ist so ein Vergleich, den ich, und da muss ich mich jetzt ein bisschen selbst loben, ganz passend finde. So, weiß nicht, wie du das so empfunden hast, oder ich weiß jetzt noch, wie oft du in der Kneipe bist, aber.
Das erzähle ich dir lieber nicht.
Ja. Okay, aber dann bestätige mir das doch vielleicht mal.
Nee, ich finde das einen total schönen Gedanken, mit dem Gemeinschaftsgefühl. Das haben ja auch heute total viele Leute gesagt, haben wir hören können. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, weil du ja wahrscheinlich auch eine Zeit hattest, in der du nicht so oft in der Fußballkneipe warst. Wir reden immer ständig darüber, wie sich der Fußball verändert und wie nervig und ätzend das ist. Und in der Kneipe verändert sich gar nichts. Also das ist, gefühlt ist da die Zeit immer stehen geblieben, ja. Und es funktioniert immer noch nach den gleichen Regeln. Und wenn wir darüber sprechen, wie magisch der Fußball sein kann, dann finde ich das total überraschend, dass das eben auf diesen paar Quadratmetern in der Kneipe immer noch diese Magie so schnell irgendwie ausstrahlen kann, weil Leute einfach nur zusammenkommen und weil da gar nichts groß passiert, außer dass Menschen zusammen Fußball gucken. Und trotzdem zeigt das irgendwie diese Kraft. Das finde ich so schön und das verändert sich einfach nicht.
Und das kann ich jetzt wieder bestätigen, weil du sagst es richtig, ich war jetzt wirklich lange nicht da, aber es ist halt lange her, wo ich da war und es ist wirklich gleich geblieben. Also für mich das Gefühl als Einzelner, aber auch so dieses Miteinander, das war irgendwie wie damals. Ein Ort zum Wohlfühlen, also wie so ein Wellness-Tag eigentlich für die Leute, nur auf anders. Und das Gefühl war damals schon so und das habe ich jetzt wieder gespürt und das war irgendwie schön. Und ich glaube, da ist jetzt auch Wiederholung nicht ausgeschlossen. Vor allem deswegen auch nicht ausgeschlossen, weil man muss ja einfach nur um die Ecke gehen. Und man ist in der Kneipe. Ich glaube, wir haben es von vielen Leuten gehört. Das ist halt einfach. Du musst gar nicht viel machen. Und ich glaube, deswegen werde ich es wieder machen und kann es natürlich auch nur jedem anderen auch empfehlen. Und damit wollen wir noch nicht enden, denn wir haben ganz viele Leute aus unserem Luppenumfeld, Luppenhörer und Hörerinnen, bekannte Leute gefragt, was sie uns denn so noch empfehlen könnten an Kneipen. Und da haben sich einige gemeldet und die wollen wir uns doch gerne nochmal anhören.
Hallo und liebe Grüße aus Berlin. Hier ist Lena Kassel und ich glaube, entgegengesetzt der generellen Annahme, dass man in Berlin jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke die Fußballbegeisterung spürt, gibt es dennoch sehr, sehr viele tolle Fußballkneipen in dieser Stadt. Und von daher konnte ich mich gar nicht auf eine einzige festlegen. Und weil diese Stadt ja so groß ist, neigt man dazu ja ohnehin eher in seinem Kiez zu bleiben. Deshalb nenne ich gleich drei Fußballkneipen, in denen ich mich sehr, sehr gerne aufhalte. Ich fange mal mit der Kneipe an, die am nächsten bei mir zu Hause ist. Es nennt sich das Roseleck und ist eine Hertha-Kneipe. Man hatte allen voran in der vergangenen Saison sehr viel Spaß dort, denn der Inhaber gibt bei jedem erzielten Tor der Herthaner einen Schnaps aus, ja. Und weil man in der vergangenen Saison einen Stürmer wie Haris Tabakovic in seinen Reihen hatte, torkelte man da nicht selten sehr, sehr angeheitert am Samstagnachmittag aus dieser Lokalität raus. Hat sehr viel Spaß gemacht. Weitermachen möchte ich mit der Kupferkanne in Berlin-Schöneberg mit ihrem sehr, sehr charmanten Inhaber Nessip, der sich dann sehr, sehr gerne auch mal zu dir an den Tisch setzt und sehr, sehr gerne dann auch über seine Hertha spricht. Also auch das ist eine Hertha zugeneigte Kneipe. Ihr merkt eine gewisse Tendenz bei mir in der Auswahl meiner Kneipen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, auch in der Kupferkanne. Ein sehr, sehr schönes Ecklokal. Meistens kriegt man auch einen Platz draußen im Sommer mit Stühlen und Fernseher draußen. Auch das nicht zu unterschätzen. Und last but not least finden wir uns im Kucheleck wieder in Berlin-Charlottenburg. Diese Kneipe mag ich besonders, weil man dort auch fantastisch essen kann. Also Fußball gucken mit Königsberger Klopse. Was soll es Besseres geben? Also, das sind meine drei Favoriten. Viel Spaß damit und tschüss.
Daniel Borschi Borschmann.
Hallo Leute, hallo Felix. Ja, natürlich habe ich eine Lieblingsfußballkneipe. Ich habe sogar mehrere. In meinem Job ist man ja moderne Nomade und wenn ich Werder Bremen sehen will, dann brauche ich ja meine Kneipe, wo es ja nicht die Konferenz gibt, sondern das Werder Bremen-Spiel. Deswegen zu Hause in Berlin. Das Alois S ist, ja, was ist das, ein Restaurant, eine Tapas-Bar.
mit bayerischem Bier und die zeigen immer nur Werder-Spiele. Also Bundesliga, schön Werder. Ich habe auch Europacup-Spiele langes her da gesehen. Richtig gute Abende mit dem Fischmob Berlin. Sehr gute Leute. Also alle, die es mit der grün-weißen Raute tragen, bitte auf jeden Fall ins Alois S. Und wenn ich in Köln bin für die Arbeit, dann geht es natürlich in Köln in die Flotte. Da werden die Werder-Spiele gezeigt. Da sind die Menschen, die Werder am Herzen haben. Also diese beiden Läden kann ich zweifelsohne mit Prädikat sehr wertvoll empfehlen. 5 Sterne gerne wieder. Prost und lebenslang grün-weiß.
Hallo, hier ist Fidi. Also meine Lieblingspinte, so wie Kneipen in Düsseldorf heißen, gibt es jetzt schon bestimmt 15 Jahre nicht mehr. Was eigentlich ganz gut ist, weil dadurch sind ihr 14 deutsche Meisterschaften durch den FC Bayern erspart geblieben. Die Kneipe war das Vereinsheim des Fußballclubs ganz im Norden von Düsseldorf, in dem ich jahrelang dilettiert habe. Es war damals eine völlig andere Zeit. Hunde trugen noch keine Jacken, wenn es draußen kalt war. Und Telefone hatten feste Plätze und Matthias Sammer noch Haare. Irgendwie vermisse ich den Geruch von Soleiern, die man an der Theke kaufen konnte, und von filterlosen Rothändlers. Außerdem dieses schöne Klackern von den Sparkästen an der Wand. Ich kann mich erinnern, wenn die Fortuna oder der MSV spielte, dann war die Bude gerammelt voll. Da stand ich als 12-Jähriger mal neben einem Mann, der mir eine ganze Packung Kippen ins Gesicht rauchte. Und dann hat er 90 Minuten immer nur abwechselnd gesagt, Salu! Und Mann, 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 Mann. Und dann wieder, Salu! Es war herrlich.
Einen wunderschönen guten Morgen aus der Studio Bummens Kampfbahn, in diesem Falle in Hamburg, von Micky Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Also wenn es um Fußballkneipen geht, dann denke ich hier in Hamburg speziell an die Taverna Romana im Schulterblatt. Das ist jetzt gar nicht in dem Sinne eine Kneipe, sondern ein Restaurant. Sotiris heißt der Besitzer. Und es werden also griechische und rumänische Speisen angeboten. Das ist ein fantastischer Laden. Da habe ich schon 2002 das UEFA-Cup-Finale von Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam geguckt. Dann haben sie den Laden umgebaut und ihn also noch mehr fußballkompatibel gemacht. Das Ding sieht von vorne aus wie ein griechisches Restaurant. Und wenn du dann durch diesen Schlauch durchgehst, dann eröffnet sich hinten nochmal eine riesige Fläche mit einem großen Außenbereich auch noch und gewissen aufgebauten Sitzreihen und Rängen, dass man im Sommer die schönen großen Turniere da gucken kann. Es gibt große Leinwände, es gibt Fernseher. Ich habe dort die großen Turniere geschaut. Ich habe die großen Champions League-Spiele geguckt. Ich habe dort unter anderem auch den Pokalsieg 2012 von Borussia Dortmund geschaut, als sie Bayern München gedemütigt haben. Was also umso heftiger dann als Bumerang zurückkommen sollte. Es ist einfach ein fantastischer Ort. Das Personal ist freundlich. Der Chef, die Chefin sind fantastisch. Es sind mehrere Faktoten, die dort Gläser und Teller durch die Gegend buxieren. Das ist einfach herrlich. Man kann fantastisches Bier trinken. Und die Forelle mit Salat ist gar nicht schlecht. Also auch rein kulinarisch kommt man voll auf seine Kosten. Also an dieser Stelle Taverna Romana, Schulterblatt, ganz, ganz großartig. Lohnt sich immer.
Basti Red.
Gute und Grüße aus Frankfurt. Thema Fußballkneipen. Tatsächlich sehr interessant, wenn ich so darüber nachdenke. Die erste Fußballkneipe, die mir in Frankfurt einfallen würde, wäre das Backstage gewesen. Und das Wort gewesen sagt's schon. Die existiert leider gar nicht mehr. Was sehr, sehr schade ist, weil ich habe da als Kind oft Fußballspiele geschaut, meistens die Eintracht. Da war der Geldbeutel noch nicht groß genug, um überall auswärts mitzufahren, was ich mittlerweile mache. Also wenn die Eintracht spielt, bin ich meistens im Stadion. Und wenn man ehrlich ist, gibt die Bundesliga es nicht her, sich mal mit Freunden zu verabreden, um ein anderes Spiel außerhalb der Eintracht zu schauen. Also ich würde einen Teufel tun und auch nur 1 Euro für irgendein Getränk ausgeben, wenn Wolfsburg gegen Hoffenheim spielt oder Heidenheim gegen Augsburg oder wie sie alle heißen. Also von daher hat die Bundesliga, glaube ich, da ein Problem auch und die Kneipen auch, weil die Rechteinhaber für dieses merkwürdig schlechte Produkt aktuell auch noch horrende Summen verlangen. Und wenn man sich so umhört in der Gastro-Szene, dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Gerade für kleine Kneipen lohnt sich's überhaupt nicht mehr, dieses Geld zu zahlen, weil du das niemals mit dieser Bundesliga wieder reinholen kannst. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Meine Erinnerungen ans Backstage sind tatsächlich sehr, sehr positiv und irgendwie gehören Fußballkneipen doch auch zum Fußball. Sterben aber aktuell gefühlt ein bisschen aus. Also muss man mal im Auge behalten. Liebe Grüße an euch. Es ist mir eine sehr große Ehre, mit dem besten deutschen Fußballspieler aller Zeiten in irgendeiner Verbindung zu stehen. Und nein, jetzt kommt nicht der Witz, dass ich dann am Ende Felix meine, sondern ich meine tatsächlich Toni. Liebe Grüße.
Kilian. Also, ich wohne ja in Friedrichshain im Samariterkiez und da hast du den Lollipop. Kleines Wortspiel, das ist eine Union-Kneipe, vorwiegend Union-Kneipe. Und das Besondere daran ist natürlich, dass der Laden geführt wird von Rosi, die da schon seit über 30 Jahren hinter der Theke den Laden zusammenhält. Das heißt, in der Bar muss man auf jeden Fall eher ein rotes Trikot tragen. Ich bin eher im Olympiastadion anzutreffen am Wochenende. Und deswegen bin ich dann auch eher in Charlottenburg dann im Hecht unterwegs. Kann man auch nur empfehlen, Hertha Kneipe, wo man hier und da auch noch mal eine Stulle essen kann am freien Buffet. Aber auch sehr gemütlich, dort immer zu sitzen. Man trifft sogar auch Auswärtsfans hier und wieder, die sich dort verlaufen. Oder halt klassisch die Kupferkanne. Das sind so die ein Auszug an klassischen Fankneipen.
Thorsten Tusche Matuschka.
Die gute alte Kneipe, das ist ein wunderschöner Ort, wo sich ja jung und alt trifft, der Hartz-IV-Empfänger mit dem Anwalt, zusammensitzt am Tresen, Bier trinkt, Fußball guckt, Sport guckt, ja, übers Leben quatscht. Aber auch viele, viele Menschen, die wirklich alleine sind, keine Familie mehr haben. Und das ist für ihr oder für die Leute ein Rückzugsort, um ihre Probleme zu besprechen. Aber natürlich auch neue Kontakte zu knüpfen. Deswegen ist es auch bei uns in der Kneipe so, egal wer da hinkommt, jeder wird warm empfangen, das ist ganz klar. Und dann entstehen coole, coole Gespräche, auch Freundschaften, die dann gepflegt werden mit einem schönen, gemütlichen Stammtisch, wo es dann immer ein paar Töpfe gibt. Kennt Felix und ich, glaube ich, auch. Also ja, die Kneipe darf niemals aussterben. Und ich finde das sensationell, wenn richtiges Kneipenleben noch entsteht. Und bei uns ist das auf jeden Fall gegeben. Also, liebe Grüße in die Runde und wir sehen uns, Felix, bei der Icon League. Und dann gibt's mal wieder eine Reise. Bis dann, ciao, ciao.
Hi, hier ist Olli Wurm aus Hamburg. Ich habe gleich zwei Tipps. Einmal für VfB Stuttgart-Fans, so wie ich es einer bin, die in Hamburg noch eine Kneipe suchen. Im Titanic, das ist in der Stresemannstraße 320, wird regelmäßig der VfB gezeigt und auch Gleichgesinnte finden sich da ein. Und in Köln, da ist die absolute Nummer eins natürlich die Hammond Bar, um FC-Spiele zu gucken und Karneval zu feiern oder beides gleichzeitig in der Metzerstraße 25. Und hier gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an den weltbesten Torwart und heutigen Besitzer der Hammond Bar, an Schnulli. Grüße nach Köln. Tschüss.
Liebe Freunde von Einfach mal Luppen, hier ist Gregor und meine Fußballkneipen-Empfehlung. Die geht auf die Insel und zwar empfehle ich euch allen mal die Lion-Tour in Watford zu machen. Der Watford FC spielt in der zweiten englischen Liga und das ist so ein kleiner Vorort von London, der damit glänzt, dass er mehrere Pubs hat, die den Titel Lion im Namen tragen und zwar den White Lion, den Red Lion und den Golden Lion. Kann man alle drei besuchen vorm Spiel. Und besonderer Geheimtipp ist auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal in den Golden Lion zu gehen und sich da von dem herrlichen DJ einen wunderschönen Abend kredenzen zu lassen. Da sind sehr viele verschiedene Menschen, die alle sehr, sehr große Lust auf Feiern und Bier haben. Die meisten haben nicht so viele Zähne, dafür aber umso mehr Bock, Bier zu trinken. Und die sind alle sehr freundlich und nett und man kann da einen fantastischen Abend haben. Und englischen Fußball in seiner schönsten und reinsten Form genießen. Und meine Lieblingskneipe in Köln, das ist die Gottesgrüne Wiese. Da kann man auch wunderbar Kölsch trinken und sämtliche Fußballspiele schauen. Fußballkneipen sind einfach der Hammer. Man trifft sich, man hat eine gute Zeit zusammen. Und es ist auch egal, wie das Spiel ausgeht. Hauptsache im Bierfass ist noch was drin. Also, Freunde, liebe Grüße.
Hallo, hier spricht Jonas Bold. Natürlich gucke ich selbst heute noch gerne Spiele in geselliger Runde in der Kneipe. Tolle Idee von euch, das mal zu thematisieren. Von meiner Seite gibt's meine Top 3 in beliebiger Reihenfolge. Das sogenannte Kneipenquiz. Aufgewachsen im Bammental, legendär die alte Schmiede, geführt von Dirk. Großer Treff. 15:30 zur Konferenz samstags, alle möglichen Fans vertreten, war immer ein absolutes Highlight und zu den damaligen Zeiten sicherlich auch ganz besonders, dass man Fußball so gucken konnte. Das hat mich sehr geprägt. Dann viel selber in den Stadien gewesen, deswegen komplettiert das die zwei Hamburger Kneipen, einmal Don Antonio von Arndt Kopperschmidt, natürlich auch ein legendärer HSV-Treff, immer sehr viel Leben drinne, wenn die Raute spielt. Und dann natürlich, zum Glück gibt es hier auch die Glocke, Fußball-Kultkneipe, auch HSV-lastig, sehr gutes Schnitzel und alles eben, was dazugehört, Würfelbecher, Kartenspiele, auch noch gerne zu später Stunde. Aber überall steht der Fußball im Vordergrund und so wie es dann eben emotional in einer Kneipe auch gelebt werden muss.
Moin Felix, hier ist Arne. Also die schönste Fußballkneipe ist und bleibt für mich der Irish Pub. Dort laufen ja das ganze Wochenende Fußballspiele und logischerweise hast du dadurch auch die unterschiedlichen Anhänger der jeweiligen Vereine vor Ort. Also nichts gegen Fußballkneipen, die sich als Fankneipe eines bestimmten Vereins präsentieren. Aber die Vielfalt im Pub finde ich einfach spannender. Und da wird wirklich alles und jeder toleriert, sogar RB. Mal ganz zu schweigen von der Trikotvielfalt, da sind auch echte Raritäten zu sehen. Wenn du dich übrigens mal an einem Sonntagmorgen um 10 für ein Full Irish Breakfast in den Pub begibst, würde ich sagen, triffst du ab 11, 11.30 die ersten Verrückten im Trikot. Ist auch logisch, musst du ja einen Platz sichern für das 15-Uhr-Spiel. Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, dann könnte ich problemlos auch ein ganzes Fußballwochenende im Pub verbringen. Mach's gut.
Früher habe ich sehr, sehr gerne hier in Bremen in der Kneipe am Hähnchenbusch vor allem oder im Taubenschlag die Werder-Spiele geguckt, vor allem die Auswärtsspiele. Wenn Heimspiele waren, war ich oft im Stadion. Mittlerweile ist das so, dass mir das einfach zu voll und zu wuselig wird und dass man oft nicht so super gut sehen kann. Deswegen bin ich so ein bisschen dazu übergegangen, mit meinen Freunden oder vor allem mit meinem Vater einfach hier zu Hause über Sky oder DAZN das zu gucken. Dennoch finde ich die Stimmung in Kneipen grundsätzlich auch immer sehr schön, weil man mit einfach total vielen das guckt. Und hier in Bremen ist ja, wie auch Felix wissen, weiß, einfach eine riesengroße Familie. Und das spiegelt sich auch oft in Kneipen oder in anderen Locations wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss.
Lieber Tobias, lieber Felix, hier ist Thies Uhlmann. Und weltexklusive News, wenn ich nicht Thees geheißen hätte, hätten meine Eltern mich Felix genannt. Absoluter Hammer, oder? Ich weiß. Meine Lieblingsfußballkneipe ist das Eisen in Bremen. Erstens, weil ich den Wirt persönlich kenne und das ein Freund von mir ist, Fernando. Und also wenn der Freund von einem eine Kneipe hat, dann kann das ja eigentlich wirklich nur von Vorteil sein. Und das ist eine Werder und eine St. Pauli-Kneipe in einem. Das ist mir natürlich als St. Pauli-Fan auch relativ nah. Ich finde, dass die Kneipe wirklich noch so eine ursprüngliche Bedeutung hat. Die ist mitten im Viertel, ist ein Anlaufpunkt für die Leute, die fürs Jugendzentrum zu alt und für die Ü60-Party zu jung sind. Sind die meisten dann noch? Ich hoffe, ja. Und ist mitten im Viertel, euer Podcast-Kollege Anzeigler wohnt direkt um die Ecke und für mich ist es immer ganz heilig da zu sein, weil ich habe da mit meiner Band Tomte den allerersten Auftritt in Bremen gespielt, im Eisen und wir haben nicht in der Kneipe gespielt, sondern wir haben neben dem Tresen gespielt und wir waren so klein, dass das Konzert auch keinen Eintritt gekostet hat, aber trotzdem war die Kneipe halb voll und das sind dann glaube ich so ungefähr 20 Leute und aber das war so ein fantastischer Abend, weil wir dachten, jetzt geht's einfach los, wir haben schon in Bremen gespielt, was soll als nächstes jetzt noch kommen, Hannover oder was? Und Und das letzte Mal, als ich da gespielt habe, nur mit Akustikgitarre da, hat Fernando einen Anruf bekommen von der Polizei Bremen. Und der Anruf war wie folgt: Fernando, ja, hier ist die Polizei. Also wir haben mitbekommen, dass Thies Uhlmann da heute Abend spielt. Und also ich glaube, das wird ein bisschen eine größere Veranstaltung. Wir machen mal eine kleine polizeiliche Lage. Ist das in Ordnung? So, und dann stand da wirklich noch ein Polizeiauto vor der Tür. Die Kneipe war gerammelt voll. Vor der Tür standen auch nochmal so 200 Leute und der Bremer Bürgermeister stand sogar vor der Kneipe, um sich das reinzuziehen. Und das finde ich ja mit das Schönste, wenn Kneipen auch dafür da sind, um die eigene Geschichte so ein bisschen abzubilden. Ist auf jeden Fall eine Frage, über die ich sehr gerne nachgedacht habe. Ich hoffe, es geht euch gut. Viel Spaß mit der neuen Podcast-Saison. Liebe Grüße, euer Thies Uhlmann.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Ono Co-Driver. Dein smarter Begleiter auf der Straße für Warnungen vor Blitzern und Gefahrenstellen.